Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Unser heutiger Gast liebt Flugzeuge, liebt das Fliegen und liebt den Frankfurter Flughafen. Und dort arbeitet er auch seit 35 Jahren. Und deshalb erinnert er sich auch noch gut an Zeiten, in denen Fliegen was mit dem Gefühl von Luxus zu tun hatte und nicht mit Chaos, mit Verspätung, mit liegen gebliebenen Kofferbergen in Verbindung gebracht wurde, so wie das heute ja eigentlich immer der Fall ist, wenn man an Fliegen und Flughafen denkt. Paul Laslop ist gelernter Koch, hat die Mahlzeiten für die Bordverpflegung gekocht und ist jetzt aber schon sehr lange freigestellt für die Arbeit als Betriebsrat. Und ich denke mal, als solcher hat er im Moment ganz schön viel zu tun. Schönen guten Tag, Herr Laslop.
Schönen guten Tag.
Kochen ist inzwischen nur noch Entspannung und sonst Arbeit als Betriebsrat?
Kochen gerne weiterhin in der Freizeit und ansonsten Betriebsrat und schwerbehinderten Vertrauensmann. Und ja, gibt viel zu tun, gerade in so unruhigen Zeiten wie momentan jetzt. Und nicht nur im Flugbereich, sondern in ganz Deutschland, denke ich, ist es momentan nicht schön, was die Arbeitsbedingungen angeht.
Darauf wollen wir auch wirklich noch ein bisschen genauer eingehen, aber mich interessiert jetzt erstmal noch die schöne Seite Ihres Lebens. Sie können auch backen, glaube ich. Sie haben einen Backwettbewerb gewonnen. Wissen Sie noch, womit?
Ja, ein Teil war irgendwelche Weihnachtsbrezel gewesen. Und der andere Teil war ein anderer kreativer Teil, der mir selbst überlassen worden ist. Da habe ich irgendwelche Bärentatzen gemacht. Das sind so Spritzgebäck mit Schokoguss. Und ich durfte mir damals, kann ich mich noch dran erinnern, den ersten Platz aber teilen mit Thomas Buck aus dem Sheraton Hotel am Frankfurter Flughafen.
Oh, aber das hört sich ja tatsächlich so an, als ob Sie nicht der Brötchenschmierer gewesen sind, als der Sie bezeichnet wurden, beziehungsweise Ihr ganzer Catering-Bereich, Brötchenschmierer. War das liebevoll oder herabwürdigend von Ihnen empfunden? Wie haben Sie das so gedacht? Wie ist das?
Also das waren andere Zeiten, das waren wirklich schöne Zeiten und wir haben natürlich ganz viel für die First Class gekocht. Ich hatte erst in der warmen Küche angefangen und dann natürlich ganz viele Schauplatten auch im First Class Bereich gemacht. Und die Brötchen, die sind nebenher gelaufen, die waren für die Economy. Und das hat natürlich was Negatives und dennoch muss ich sagen, wenn ich mich so weit erinnere, war dieses Brotkäppchen, also das war ja eine Tüte mit den Brötchen drinne, Getränkepacket, das war so eine Tüte, die hat jeder Economy-Gast mitgenommen am Anfang und für die Business Class gab es die Brötchen halt eben ein bisschen extravaganter mit Salatblatt, Tomatenscheibe, Gurkenscheibe und sonstiges. Das war eine sehr schöne Zeit und ich sage jetzt mal so, viele Fluggäste vermissen das.
Erinnerungen an bessere Zeiten, aber auch weiterhin Koch aus Leidenschaft. Trotzdem reden wir mit Paul Laslop über kaputtgesparte Arbeitsbedingungen, über fehlendes Personal, ja, und vielleicht auch noch über Flugscham in dieser Stunde. Früher haben wir ja in Nachrichtensendungen oft von kilometerlangen Staus zu Ferienbeginn und Ferienende erfahren. Heute sieht man vor allem Berichte über stundenlanges Warten an Flughafenschaltern. Über gestrichene Flüge wird berichtet, über Verspätungen und über Gepäck, das in Haufen rumliegt und überhaupt nicht mehr zugeordnet werden kann. Paul Laslop ist Betriebsrat am Frankfurter Flughafen. Herr Laslop, haben Sie die Chaostage von Frankfurt live am Flughafen erlebt?
Ja, sicher. Das ist ja nicht spurlos an einen vorbeigegangen. Und das war ja schon schrecklich, dass wenn natürlich jemand seinen Koffer vermisst, dann natürlich nicht gerade erfreut ist. Oder wenn einer seinen Flug verpasst, weil er zu lang in der Schlange gestanden hat oder der Flug gar nicht erst abhebt, da kann ich den Frust natürlich schon verstehen. Ich kenne natürlich auch Mitarbeiter, die bei uns den Arbeitgeber gewechselt haben und jetzt bei der Lufthansa Gepäckermittlung arbeiten. Mhm. Und von denen habe ich natürlich auch berichtet bekommen, dass die Passagiere natürlich nicht erfreut waren. Und die sind dann schon richtig wütend geworden. Da sind Mitarbeiter natürlich mit Bildschirmen und mit Fußtritten und sogar bespuckt worden. Und das war kein schönes Bild. Und so benimmt man sich eigentlich nicht als Passagier. Aber der Frust ist natürlich von den Konzernen vorprogrammiert gewesen, weil zu wenig Personal da war. Ja. Und man sich in der Corona-Krise dem Personal entmächtigt hat bzw. entlassen hat.
Und jetzt fehlen die Arbeitskräfte da auf jeden Fall. Vielleicht können Sie aus den Erzählungen oder auch aus Ihrer Erfahrung nochmal sagen, wie schwer oder wie belastend die Arbeit am Flughafen ist. Also ich meine, wenn man so Koffer ein- und auslädt, kann man sich das ja vorstellen, dass das körperlich auch sehr eben an die Grenzen geht dessen, was man so zur Verfügung hat.
Ja, das ist einmal körperlich belastend, weil man arbeitet ja auch im Schichtdienst. Und so schön, wie das alles klingt, man arbeitet da, wo geflogen wird, wo die schönste Zeit des Urlaubs beginnt. So ist es für die Beschäftigten halt eben nicht. Das ist für den Passagier vielleicht schön, aber für den Beschäftigten bedeutet das meistens, morgens um 3 Uhr aufzustehen, um dann vielleicht um 5.30 Uhr, 5 Uhr Frankfurter Flughafen zu sein. Und die meisten kommen nicht gerade aus der nahen Rhein-Main-Region, weil sie sich manchmal vielleicht auch die Mieten nicht mehr leisten können und sind ein bisschen weiter weggezogen und haben dann natürlich schon eine Stunde Fahrweg. Und das zerrt schon an den Kräften. Morgens Frühdienst, 3 Uhr aufstehen bis mittags um 14 Uhr. Dann kommt die körperliche Arbeit dazu. Also wenn wir dann schon einen Mitarbeiter von der Fraport nehmen, der den ganzen Tag 20 Kilo, 25 Kilo, 30 Kilo Gepäckstücke stemmt. Es gibt zwar Förderbänder, aber ansonsten muss da Hand angelegt werden. Das ist schon traurig und körperlich sehr anstrengend.
Und das Ganze wahrscheinlich unter großem Zeitdruck, weil die Flieger ja immer ganz schnell wieder abheben sollen.
Ja, das ist natürlich auch eine Sache der Zeit. Die sogenannten Boarding-Zeiten, die wurden ja immer weiter verschärft und immer höher, schneller, weiter. Die Standzeiten haben Geld gekostet und die Fluggesellschaften wollten natürlich das Cleaning der Maschinen, die Beladung des Essen und so weiter, wollten die natürlich alles viel schneller abgefertigt haben. Und da gibt es natürlich sehr wohl Zeitvorgaben und das ist schon fast Arbeit im Akkord.
Sie haben jetzt eben den Bereich auch noch mal kurz eben erwähnt, in dem Sie eigentlich zu Hause sind, nämlich das Essen. Also Sie haben gearbeitet bei der Lufthansa Service GmbH, die dann verkauft worden ist 2018. Sie haben jetzt also einen anderen Besitzer oder einen anderen Arbeitgeber, ist aber weiterhin der Bereich Catering. Hat der sich in den Jahren auch verändert von den Arbeitsbedingungen her?
Ja, natürlich. Das bleibt ja gar nicht aus. Man hat früher noch wirklich super gekocht mit Schauplatten. Und es ist natürlich auch, muss ich sagen, schlechter geworden, weil der Fluggast muss ja jetzt das Essen quasi bezahlen. Das war früher nicht so. Und das war früher eine schönere Zeit, denn es war alles Handarbeit. Und jetzt ist es weniger Handarbeit, jetzt ist es mehr Convenience, mehr Zukauf. Und
auftauen und wieder warm machen.
Genau, die Arbeitsbedingungen haben sich natürlich auch massiv verändert und die sind auch nicht gerade besser geworden. Man arbeitet im Dreischichtsystem, man hat natürlich mit Kühlhäusern zu tun und gerade im Sommer ist es ja dann auch so, man schwitzt und dann muss man ins Kühlhaus rein und dann geht man wieder raus und es ist schon körperlich anstrengend.
Also krankheitsanfällig. Und wird es ordentlich bezahlt?
Naja, die Bezahlung ist um Vielfaches schlechter geworden. Man hat sich, ich sage jetzt mal so, kaputt gespart. Und die Gewerkschaften sind da nicht unbeteiligt dran. Ich kann mich noch an 2013 erinnern, wo die Gewerkschaft, um den Verkauf noch zu verhindern, der Belegschaft abgerungen hat, 3 Tage weniger Urlaub, 3% vom Grundlohn abzuziehen, also nicht mehr Geld, sondern Abzug von 3% des Grundlohns. Und so ein Beschäftigter, nur damit man mal so ein Gefühl bekommt, verdient 1.700 Euro damals. Das ist nicht üppig.
Und deswegen ist es auch, dann kommen wir wieder zurück auf das Problem, mit dem wir angefangen haben. Die Entlassungen oder diejenigen, die während der Corona-Krise weggeschickt worden sind, kommen deswegen nicht wieder, weil sie woanders besser bezahlt werden und weniger stressige Arbeit haben?
Also da gibt es ganz viele Kollegen, die sagen, oh, ich habe was Neues gefunden. Ich habe während der Corona-Krise einen Nebenjob gehabt und da muss ich keinen Schichtdienst arbeiten. Habe montags bis freitags vom Grundgehalt her habe ich ungefähr dasselbe Geld. Es ist sehr schön für die Familie. Ich kann viel mehr jetzt mit ihr unternehmen und haben sich deshalb abgewandt. und wollen es gar nicht mehr missen, dass sie jetzt den Job gewechselt haben.
Unser Gast Paul Laslopp ist Betriebsrat am Frankfurter Flughafen und hat uns die Zustände dort ja eingehend erklärt. Ich möchte, Herr Laslopp, gerne verstehen, was Sie aber seit 35 Jahren trotzdem dort hält. Wie ging es damals am Flughafen zu? Beschreiben Sie uns mal das Flair, was da herrschte.
Ja, ich erinnere mich da sehr gerne dran, als junger Mensch dort angefangen zu haben. Ich kann mich noch sehr gut dran erinnern, die ehemalige LSG Service GmbH saß damals in Niederrad in einem Hochhaus. Da hatte ich mein Vorstellungsgespräch, habe dort mich beworben als Auszubildender im Bereich des Kochs und war sehr euphorisch. Hab die Zeit sehr genossen, weil es war eine Top 1A Ausbildung, das muss man sagen. Mhm. Also die LSG war sehr dafür bekannt, egal ob Bürokaufleute oder Köche, 1A Ausbildung zu absolvieren. Und dann natürlich, ja, das Fliegen war halt eben auch der Anreiz, dass man dort vergünstigte Flüge machen konnte. Und es war eine Solidarität in der Arbeitsgemeinschaft unter den Arbeitern. Man hat gerne gearbeitet, man hat sogar Überstunden gemacht, die hat man sehr gerne gemacht. Es war eine Arbeitsatmosphäre super.
Warum hat man denn damals gerne Überstunden gemacht? Ich meine, wer macht schon gerne Überstunden? Was war an der Arbeit so toll? Erzählen Sie uns das mal. Ich meine, war das, was Sie gekocht haben, so aufregend? Kann man sich ja jetzt so gar nicht vorstellen, wenn man da so ein paar geschmierte Brötchen irgendwie bekommt sonst.
Ja, das ist also, die geschmierten Brötchen, die sind es ja halt eben nicht gewesen. Also letztendlich war da ja auch Leidenschaft drin. Mhm. Ich habe als Koch ja in der Warmküche angefangen, bis ich dann angefangen habe, mich für den First-Class-Posten zu bewerben und wurde dann dort eingesetzt und habe dann Hummerschauplatten gemacht. Und da war Kreativität gefragt. Ja. Und ja, wie gesagt, das Flair war 1A, die Arbeitsbedingungen. Man hat das, wofür ich mal gelernt habe, selbst gemacht. Vom Fassbier bis zum Hummer. Ja, das war schon was auf dem Flieger. Ich kann mich auch an meinen ersten Langstreckenflug sehr gerne erinnern. Mhm. Der ging in die Dominikanische Republik. Und da war ich sehr stolz, als Lufthansa-Art dort für wenig Geld mitzufliegen. Und
Sie haben eben
die Zeiten vermisse ich.
Das kann ich mir vorstellen. Sie haben eben gerade ein Wort gesagt, was man vielleicht so, wenn man damit nichts zu tun hat, nicht so kennt. Sie sind Lufthansa-Art gewesen. Das heißt, da schwingt auch so ein gewisser Stolz auf den Arbeitsplatz mit.
Ja, das ist, wenn man sich das heute anschaut noch, der Stolz sitzt bei denen, die jetzt noch Lufthansa-Arten sind, auch sehr hoch. Trotz des Streiks, der vor kurzer Zeit stattfand, ist der Stolz natürlich noch da. Man ist da stolz drauf auf diese Staatsairline, die sie mal war. Und der ist nie verloren gegangen. Also jeder Beschäftigte identifiziert sich da auch mit der Firma. Hat natürlich, muss ich ganz ehrlich sagen, sehr gelitten seit vielen Jahren. Aber trotzdem ist das Herz von denen, die dort arbeiten. Und man sieht es ja auch, viele bewerben sich momentan auch bei der Lufthansa. Und die wollen auch für die Lufthansa arbeiten.
Sie hatten ja eben auch erwähnt, dass so ein bisschen so ein Anreiz natürlich auch war, dass man selber Rabatte bekommt beim Fliegen. Also Sie sind selber viel geflogen?
Ja, weniger viel, aber natürlich kontinuierlich. Ich habe natürlich meine Leidenschaft zur Musik genommen, um einmal im Monat auch nach Amsterdam zu fliegen zum Schallplatten kaufen. Ja, also das habe ich regelmäßig genutzt und dort kannte ich einen Plattenladen mitten in Amsterdam und da bin ich jeden Monat einmal hingeflogen, um die neuesten Schallplatten zu kaufen zum Beispiel. Das konnte man sehr gut verbinden mit meinem Hobby.
Aber jetzt mal, wenn man mal jetzt den Gewerkschafter in Ihnen anspricht, Ihre Nachbarn, Freunde, die nicht bei der Lufthansa waren, die konnten sich das Fliegen damals natürlich überhaupt nicht leisten, weil Fliegen Luxus war. Und wenn man jetzt mal so denkt, es soll für alle irgendwie möglich sein zu fliegen, das heißt ja, es muss billiger werden, es muss gespart werden, das heißt, da wird dann wurde dann offensichtlich an Arbeitskraft gespart. Ist das der Kreislauf, den man so beobachten konnte? Fliegen wurde immer billiger und deswegen wurden die Arbeitsbedingungen immer schlechter für die, die da gearbeitet haben oder arbeiten?
Ja, das sehe ich genauso. Das hat natürlich damit zu tun, dass der Druck auf die Beschäftigten, und den hat man ja spürbar mitbekommen. Egal, ob das jetzt bei der Lufthansa oder am Frankfurter Flughafen ist, die Bodenstandzeiten müssen verkürzt werden. Und das muss halt eben höher, schneller, weiter sein. Und da hat man gelitten und hat sich kaputt gespart an den Beschäftigten und vergessen, dass das alles Menschen sind, die eine Gesundheit haben. Und ich kann nur sagen, da sind natürlich die Gewerkschaften natürlich nicht schuldlos dran. Die haben sich immer erpressen lassen mittlerweile von den Arbeitgebern, dass man Arbeitsplätze als Angstmacher, dass man dann quasi die Arbeitsplätze abbaut oder Sachen ins Ausland vergibt. Man, die LSG hat ja auch ein Projekt gehabt in Tschechien, die hat die Küche noch kurz vor dem Verkauf angedroht, die Küche nach Tschechien zu vergeben. Und ich weiß noch, da waren bei mir Mitarbeiter im Betriebsratsbüro, die haben geweint. Geweint aus Stolz, dass sie eventuell den Arbeitsplatz verlieren und wussten nicht mehr ein und aus.
Und dann ist es doch verkauft worden.
Und dann ist es doch verkauft worden. Und das ist der Frust. Und der Frust ist nicht nur mittlerweile gegen den Arbeitgeber. Der Frust richtet sich auch mittlerweile auf die Gewerkschaft, weil die ist untätig gewesen. Die haben sehr viel dran schuld, dass die Belegschaften nicht mehr ernst genommen werden. Sie haben verlernt zu kämpfen. Die sitzen in den Aufsichtsräten. Die sind zu nah am Arbeitgeber und da ging es auch nur, was kann man tun, damit das nicht verlagert wird. Und letztendlich wäre es mit einem Streik und mit Kampfmaßnahmen möglich gewesen, den Arbeitgeber zum Einlenken zu bringen.
Im Deutschlandfunk Kultur hören Sie das Gespräch. Unser Gast ist Paul Laslop, gelernter Koch. Herr Laslop, woher kam eigentlich die Leidenschaft fürs Kochen bei Ihnen?
Ja, also die habe ich recht früh entdeckt. Und zwar habe ich sonntags immer für die Familie, für meine Eltern den Frühstückstisch gedeckt. Und dann kamen natürlich die ganzen Vorbereitungen. Und dann habe ich gemerkt, wie sehr mir das Spaß macht, die Eier zuzubereiten und alles einzudecken. Und so hat es eigentlich angefangen und habe gerne meiner Mutter über die Schulter geguckt und habe dann auch selber mit Hand angelegt, weil meine Mutter hat die böhmische Küche gemocht und die konnte sie auch wunderbar kochen und das habe ich mir natürlich einiges abgeguckt. Ich bin eigentlich nicht der Gourmet, aber ich bin natürlich, was Hausmannskost angeht, da sehr.
Also vor allem geprägt von der böhmischen Hausmannskost, die Ihre Mutter gekocht hat. Sie sind nämlich 1965 in der damaligen Tschechoslowakei geboren worden. Als Kleinkind ist Paul Laslop mit den Eltern nach Westdeutschland ausgesiedelt. Haben Sie da eigentlich noch Erinnerungen dran?
Wenig. An die Zeit drüben kann ich mich eigentlich nicht mehr erinnern.
War das jemals Thema in Ihrer Familie? Also so die ehemalige Heimat, war das so bei Ihnen Gesprächsthema?
Naja, also ich kann ja mal sagen, mein Vater ist ausgesiedelt deshalb, weil er über 20 Jahre im Bergbau tätig war und dort beschimpft worden ist als Deutscher. Und das hat mein Vater dann irgendwann mal gesagt, das mache ich nicht mehr mit, wenn du hier beschimpft wirst. Und dann werden wir halt eben auswandern. Und das war dann 1968 gerade so der letzte Teil, der dann aussiedeln durfte. Und das hat mein Vater dann gemacht.
Also überwog bei Ihnen in der Familie die Erleichterung, jetzt in Deutschland zu sein?
Ja.
Welche Sprache wurde bei Ihnen gesprochen? Haben Ihre Eltern auch Tschechisch gesprochen?
Meine Eltern haben auch Tschechisch gesprochen, aber wir sind deutsch erzogen worden. Also da haben meine Eltern dann schon, ich kann selber kein Tschechisch sprechen und habe es auch nicht gelernt. War froh drum, hier meinen Weg zu machen.
Was würden Sie sagen, welche Werte galten in Ihrer Familie? Was war hoch angesehen?
Zusammenhalt war angesehen. Ich bin ja ein Arbeiterkind, muss ich ganz ehrlich sagen. Und Ehrlichkeit ist geprägt worden und Familienzusammenhalt. Ja, also ich bin froh, so erzogen worden zu sein und eine schöne Jugend gehabt zu haben. Und leider sind meine Eltern schon beide verstorben, aber ich glaube, die haben mir oder uns, ich bin ja nicht alleine, ich habe ja noch zwei Schwestern, vieles mitgegeben.
Sie haben eben gerade gesagt,
ich stolz sein kann.
Sie haben eben gerade gesagt, ich bin Arbeiterkind. Das heißt also, so einen gewissen Arbeiterstolz gab es bei Ihnen in der Familie, sich mit Arbeit zu identifizieren. Ihr Vater war Bergmann, haben Sie gesagt.
Ja, genau. Also daher rührt es auch, denke ich. Und ich bin auch stolz darauf, eine Ausbildung gemacht zu haben und glücklich zu sein mit meiner Arbeit. Ja.
Trotz all dem, was Sie auch kritisieren. Wo haben Sie überall gekocht?
Ich war bei der Bundeswehr als Feldkoch in Hannover stationiert, 15 Monate. Danach habe ich dann nochmal in Frankfurt gearbeitet, nach der Bundeswehrzeit im Börsenkeller. Dann hatte ich noch eine einjährige Saison beim Frankfurter Sportverein als Alleinkoch. Das war auch eine Bereicherung für mein Leben.
Gab es da vor allem Salat oder was gab es vor allem beim Sportverein?
Nicht unbedingt die Salate. Also die Sportler essen doch das, was sie kennen, Bratwurst, Schnitzel und so weiter.
Jetzt ist Ihr beruflicher Weg dann ja weitergegangen, wie Sie gesagt haben, zur Lufthansa, also zum Lufthansa Catering. Sie haben uns die Schwierigkeiten ja geschildert, wie sich alles verändert hat bei der Lufthansa. Wann haben Sie, der ja wahrscheinlich sehr schnell Gewerkschaftsmitglied war, wann haben Sie gedacht, so das reicht aber nicht, dass ich hier in der Gewerkschaft bin? Ich muss mich für meine Arbeitsbedingungen anders einsetzen. Ich muss mich wehren. Wie hat das angefangen bei Ihnen?
Ja, da kann ich mich auch gut dran erinnern. Das war eine Zeit, da kam eine neue Vergütungsstruktur auf. Und natürlich ist nicht Geld immer alles, aber wenn da Verschlechterungen anstehen, da bin ich schon gerne streitbereit. Und letztendlich hat es ja auch gelohnt, sich zu streiten. Und so bin ich dann quasi eingestiegen. Gemeinsam mit Kollegen haben wir dann die erste Betriebsratsliste gegründet, außer diese Standard, die immer kandidieren, die Gewerkschaftslisten, die da kandidieren. Wir waren erstmal nicht Gewerkschaftsliste und so hat das Ganze angefangen. Und dann natürlich auch als Gewerkschaftsmitglied habe ich natürlich jahrelang unter der Gewerkschaftsliste auch kandidiert.
Sagen Sie, wenn Sie so sagen, ich bin da gerne streitbar. Also wir hatten ja vorhin gesagt, es gibt unheimlich viel Erpressungspotenzial so im Arbeitsbereich. Sie hatten nie Angst, dass Sie schlechter gestellt werden oder dass Sie Ihren Job verlieren? Oder also so diese Streitbarkeit, da haben Sie nie Sorge gehabt, dass Sie sich da ins eigene Fleisch schneiden?
Ja, also ich sage jetzt mal so, ich möchte natürlich nicht meinen Job verlieren, wer will das schon, aber eine gesunde Streik- und Streitkultur, die lege ich schon an den Tag und das ist natürlich auch eine Sache, damit spielt ja der Arbeitgeber mit Angst und ich lasse mir halt eben ungern Angst machen, ich sage nichts Verkehrtes und ich sage immer nur die Wahrheit und wenn man sich daran hält, dann kann man auch gesund streiken. Natürlich ist es so gewesen, dass man hin und wieder die Benachteiligung erfahren hat. Aber auch dort gilt es zu streiten. Und letztendlich gibt es ja auch noch den Weg zum Anwalt und auch dort zu streiten. Auch das ist natürlich nicht schön, aber manchmal muss es man machen. Und ich habe auch schon Prozesse gegen den Arbeitgeber geführt und auch gewonnen. Letztendlich sind aber eigentlich Worte und Verhandlungsergebnisse das richtige Ziel. Und das ist manchmal den Arbeitgebern auch nicht bewusst. Ja, deswegen lasse ich mir da auch keine Angst machen. Und wenn der Arbeitgeber kündigt, dann ist es so, dann kann man natürlich letztendlich wiederum die letzte Instanz ziehen und vor das Arbeitsgericht ziehen.
Also dazu sind Sie eben auch immer bereit gewesen. Sie haben einmal auch einen offenen Brief an Lufthansa-Vorstand Spohr geschrieben. Was hofften Sie zu erreichen?
Es ging damals um den Verkauf der
LSG
und den wollten wir verhindern in 2018. Aber das war ganz klar, da war die Profitgier größer als das Herz zu den Beschäftigten. Aber auch dort können Sie ja sehen, ich bin immer bereit, dafür zu streiten mit legalen Mitteln.
Sich engagieren für bessere Arbeitsbedingungen oder eher sich wehren gegen schlechter werdende Bedingungen. Unser Gast Paul Laslop ist Gewerkschafter und Betriebsrat. Herr Laslop, das hat Ihnen aber tatsächlich nicht gereicht. Sie sind von der Gewerkschaft enttäuscht, das haben Sie ja hier auch schon gesagt. Sie sind auch von den politischen Parteien enttäuscht. Außer von der Linkspartei. In die sind Sie sogar eingetreten. Also die Linkspartei vielleicht zu wählen, ist das eine. Eintreten, aber was ganz anderes nochmal. Was hat Sie dazu bewogen?
Ja, das sind die Erfahrungen, die ich machen durfte bei dem Verkauf und die Unterstützung einer Partei, die sich da sehr engagiert hatte und uns auch bei Demonstrationen unterstützt hatte, uns in den Hessischen Landtag eingeladen hatte, hatte dort auch eine Veranstaltung gemacht, damit alle Parteien mit am Tisch sitzen. Ja, und ich saß da, also nicht nur ich, sondern die Betriebsräte der ehemaligen LSG saßen dort und haben natürlich mit den Grünen, mit den SPD, CDU debattiert, was den Verkauf der LSG angeht, und engagiert haben sich dort allerdings und unterstützt die Beschäftigten bei den Demonstrationen nur die Linkspartei. Und da war ich natürlich schon sehr enttäuscht von sozialen Parteien, dass sie uns einfach links liegen lassen haben. Und das hat mich auch bewogen, weil wir irgendwo eine Stimme gefunden haben, die sich für uns stark gemacht haben. Und ich muss sagen, ich habe es nicht bereut.
Sie sind dann in die Linke eingetreten, und zwar, würde ich mal sagen, gleich richtig. Sie sind im Kreistag vertreten, und dann haben Sie auch tatsächlich das als Direktkandidat bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr 2021 sich aufstellen lassen. Was war denn das für ein Gefühl, plötzlich in so eine ganz andere Art von Verantwortung zu gehen?
Ja, ich wollte Gehör finden. Und das Gehör hat man mir geboten in Form der Partei, dass ich kandidieren kann. Ich bin Kreistagsabgeordneter im Hochtaunuskreis. Das war mein Einstieg. Und es ist natürlich auch eine neue Erfahrung, eine neue Bereicherung, für die Bürger einzutreten. Also das, was ich auf der einen Seite mit den Beschäftigten habe als Betriebsratsmitglied, habe ich natürlich auch. Dafür zu kämpfen und sich für die Bürger einzusetzen, ist mir natürlich wichtig, weil wir merken ja gerade den Frust, der jetzt momentan uns allen entgegenweht. Und mir war auch klar, das Direktmandat kann man nicht gewinnen. Aber wie gesagt, ich bin ein Kämpfer.
Und zwar sind Sie von Haustür zu Haustür gezogen. Was haben Sie denn bei diesem Haustürwahlkampf erlebt?
Das war auch eine Erfahrung, die möchte ich nicht mehr missen, und die hat mein Leben auch bereichert. Und ich bin auch, wie gesagt, immer streitbar, auch an der Haustür. Und ich habe vieles erlebt. Ich habe natürlich Schulterklopfen erlebt. Ich habe gemerkt, wie Bürger mir ihr Leid klagen. Hm. Und ich habe natürlich auch Beschimpfungen erlebt, und das steckt man dann natürlich weg und geht die nächste Tür weiter. Aber ein Ohr am Bürger zu haben, ist äußerst wichtig, und das kriegt man nur im Haustürwahlkampf, wenn man mit den Bürgern spricht.
Aus dem Direktmandat, Sie haben ja gesagt, es ist natürlich nichts geworden. Davon waren Sie auch von Anfang an nicht ausgegangen. Aber waren Sie enttäuscht über das Ergebnis? Haben Sie es persönlich genommen? Also sind Sie für sich gescheitert?
Am Anfang war ich enttäuscht, weil ich hatte mir so ein Ziel gesetzt, die 5%-Hürde zu knacken. Das ist auch teilweise gelungen, wenn man so in die einzelnen
Wahlkreise
reinschaut. Aber natürlich ist ja diese Bundestagswahl, ich will es mal so bezeichnen, eine Riesenklatsche gewesen für die Linke. Und ich bin da sehr geradeaus. Das hat nicht an mir gelegen. Ich habe alles versucht, und natürlich war ich ein bisschen enttäuscht. Auf der anderen Seite muss ich Ihnen sagen, eine Frau Stark-Watzinger war in dem Wahlkreis vertreten, wo ich kandidiert habe. Und gegen diese Berufspolitiker müssen Sie erstmal bestehen. Und ich denke mal, ich habe Podiumsdiskussionen gemacht, und auch in Schulen war ich auf einer Bühne mit den Herren Politikern. Also den habe ich schon die Stirn geboten, und das ist mir halt eben auch wichtig, dass ich mich so gebe, wie ich tatsächlich bin und den kleinen Mann eigentlich vertrete.
Sie haben eben gerade gesagt, also Sie, oder wir haben es ja jetzt die ganze Zeit mit, Sie sind kämpferisch, Sie sind in Ihrer Kritik mehr als deutlich, wenn es die Gewerkschaften angeht. Wie frei können Sie denn Kritik an Ihrer Partei äußern? Also Stichwort Putin beispielsweise oder Verhältnis zu Putin.
Ja, leider ist die Partei ja durch mehrere Krisen gegangen und immer auch noch in der Krise. Und dennoch habe ich ja gute Erfahrungen mit Frau Bissler gemacht, die uns da sehr unterstützt hat. Und
mit einer der beiden Parteivorsitzenden.
Genau. Frau Bissler, hoffe ich, dass sie jetzt mit dem Herrn Schürdewahn endlich die Partei eint, weil die Streitigkeiten innerhalb der Partei, die sind momentan nicht besser geworden. Und daran gilt es zu arbeiten, und ich werde natürlich auch versuchen, dass dort wieder eine Einigkeit und eine Partei letztendlich in den Wahlkampf, der ja nicht mehr so weit weg ist, zumindest in Hessen, sind die Landtagswahlen nächstes Jahr. Und dann werden wir mal sehen, ob sich hier zumindest in Hessen, wo kein Streit herrscht, das natürlich auch in den Quoten widerspiegelt.
Ich hatte Sie ja eben auf Stichwort Putin angesprochen. Mir fällt auch noch ein, wie stehen Sie zu den Aufrufen Ihrer Partei zu Montagsdemonstrationen? Sie hatten ja eben schon die Belastung von allen Bürgerinnen und Bürgern angesprochen und da wollen Sie natürlich kämpfen. Aber jetzt diese Montagsdemonstrationen, die Aufrufe sind ja sehr umstritten, wie eben auch das Umgehen mit Putin in Ihrer Partei sehr umstritten ist. Wie äußern Sie sich da? Wie frei sind Sie da in Ihrer Kritik?
Montagsdemonstrationen, ja, Demonstrationen an sich wären mal wieder das richtige Zeichen, um den Unmut der Bürger an die Politiker zu richten. Wenn man gemeinsam für was Gutes einsteht, warum sollte man nicht so wie Fridays for Futures das kundtun? Und das stärkt letztendlich die Solidarität im Lande, seine Meinung zu äußern. Der Unmut bzw. das Unverständnis liegt ja bei mir in der Erfahrung, die Frustration, die man gemacht hat. Und letztendlich muss man dem auch mal ein Ventil schaffen. Und deswegen würde ich natürlich mich einsetzen, dass man seine Meinung geigt, dass dann natürlich auch in Montagsdemonstrationen die zu äußern wären, friedlich.
Jetzt gibt es aber eben bei Montagsdemonstrationen ja die Einwände der ehemaligen DDR-Bürgerrechtler und außerdem ruft auch die AfD zu Montagsdemonstrationen auf. Da ist man ja vielleicht in einer Gemeinschaft, die man nicht möchte.
Ja, die von dieser Gemeinschaft distanzieren wir uns natürlich ganz klar, aber Solidarität und das Gemeinschaftliche steht ja im Vordergrund.
Sagt hier der in diesem Falle Politiker Paul Laszlo. Im Deutschlandfunk Kultur im Gespräch. Herr Laszlo, die letzten Minuten möchte ich noch mit einem Dilemma auf Sie zukommen. Also Sie haben uns ja davon erzählt, wie gerne Sie früher geflogen sind, Wochenendflüge nach Amsterdam. Heute kursiert ja eher die Flugscham. Gerade aus Umweltgründen sollte man ja doch auf so Wochenendflüge verzichten. Wie gehen Sie mit diesem Dilemma um? Also Fliegen als Umweltsünde, aber gleichzeitig Fliegen als Leidenschaft. Wie kommen Sie da raus?
Ich hatte natürlich auch bei meinem politischen Wahlkampf auch einen Slogan gehabt, dass man Kurzstreckenflüge besser auf die Schiene verlegen sollte. Weil diese Flüge sind natürlich das Umweltchaos hoch drei. Man ist nicht unbedingt schneller und gerade jetzt in diesen Zeiten lernen wir daraus, dass die Bahn liegt ja auch brach, aber das ist die bessere Variante. Und man hat natürlich auch viel zu spät reagiert. Es gibt ja jetzt auch schon Kraftstoffe, die weniger belastend sind, synthetische Kraftstoffe. Das wird ja jetzt gerade auch bei der Lufthansa gefördert. Um diese einzusetzen, ist ganz wichtig. Dann ist man in der Erprobung von Wasserstoff, wo ich ein ganz klarer Befürworter bin, nicht nur in der Automobilindustrie, weil man sollte nicht alles auf die Elektromobilität setzen, denn für mich ist ganz klar Wasserstoff die Zukunft. Und ja, zum Fliegen sinnvoll ist natürlich die Mittelstrecke und die Langstrecke. Da sind Kurzstreckenflüge eher nicht so schön.
Da sieht man also, das Herz schlägt nach wie vor fürs Fliegen, aber mit Vernunft gekoppelt. Paul Laszlo war hier unser Gast, Betriebsrat am Frankfurter Flughafen. Herr Laszlo, danke schön.
Sehr gerne. Vielen Dank Ihnen.